du irrst, der Schaden des anderen, dessen heiliger Name dir nicht über deine Lippen kommen will, besteht nur in einer Zeit, die ihm zwar der Kinder wegen Leid tut, denen du sie stiehlst, doch nicht um seiner selber willen, denn sie ist in ihm ein Hauch, ein Tropfen nur, aus den vier heiligen Lebensströmen der Urewigkeit, deren Anfang und ihr Ende, entsprungen dem dir ewig zugedeckten Quell der Mitternacht, kein Kind jemals erschauen wird. Was ist solch ein Tropfen der bedingten Zeit im Ablauf heiligen Schöpferwillens? Wahrlich, ich sage dir, nicht mehr, doch unendlich Male weniger ist er als ein armes Sandkörnlein der armen Erde. Aber dein Verlust...
Jesus zögert und sagt dann sanft betont, doch mit jener glutenden Macht, die Tausende von Hörern fesselte.
Sadhana, du erstes Kind des himmlischen Vaters, dein Verlust ist schier unermesslich. Du gabst alles auf, des Reichtums Fülle, des Lichtes Herrlichkeit, das Recht der Erstgeburt der Schöpfung. Und das alles um ein Linsengericht. Wahrlich, Sadhana, was du dir eingetauscht, die arme Erde, die kleine Hülsenglobe, die unscheinbare Sonnenzelle, ein Teller ist es nur von jener kümmerlichen Linsensuppe Esaus, das dir ein Beispiel war. Kommt dir darüber noch immer keine Einsicht?
Luzifer ist bei dem Anruf Sadhana furchtbar zusammengezuckt, seine Seele schauert. Und das Linsengericht? Ja, beinahe. Nein, so gibt er sich nicht geschlagen. Das geht ihn gar nichts an. Er ist Luzifer, der Herr der Erde. Was gelten die paar Seelen, die sich ihm entwinden? Millionen pilgern die von ihm gezeigten Wege weltlichen Reichtums, der Macht über Menschen, über Völker und der Lust. Und sind sie frei von ihrem Erdenkörper, gehören sie ihm ganz. Sollte ihm nicht möglich sein, Jesu Seele festzuhalten, die sogar freiwillig zu ihm kam? Nur der Name Sadhana schwächt ungeheuer. Bloß mit Mühe wehrt er sich dagegen. Doch es muss sein, er sagt...
Komm, folge mir. Ich zeige dir mein Linsengericht. Vielleicht siehst du dann ein, wo Macht und Herrlichkeit und wo nur Schein ist.
So führe uns.
Luzifer wäre gern mit Jesus allein gegangen, denn Schwert und Kreuz belasten ihn, obwohl beide, Michael und Raphael, keinen Einfluss spüren lassen. Er könnte auch nicht sagen, ob Wille oder Liebe die Entschlusskraft lähmt. Es gelingt ihm jedoch nicht, die Fürsten aufzuhalten, auch nicht, sich zwischen sie und Jesum zu schieben. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als vorauszugehen. Im flüchtigen Flug umkreisen sie die Erde. Luzifer deutet auf herrliche Länder, auf mächtige Reiche, mit einer Gebärde, als wolle er sagen, es ist nichts gegen das, was ich dir schenken will. Er zeigt Welten, Sterne, Sonnen. Auf einer sehr großen Sonne geleitet Luzifer den Herrn auf einen Hügel. Die reine Seele, die Kraft ihres Opfers alle Schöpfung überschaut, und auch die Engel fühlen gleich, dass hier die Entscheidung fällt. Luzifer bittet sogar, Jesus möge sich setzen, und bietet ihm einen eigens ausgesuchten Sitzplatz an. Er selbst setzt sich schräg gegenüber auf einen nackten Stein. Die Lichtfürsten bleiben knapp hinter dem Herrn stehen. Eine ziemliche Zeit lastet eigentümliche Stille auf der kleinen Gruppe. Endlich fragt Jesus:
Sadhana, was hast du mir zu bieten?
Luzifer fragt zurück:
Warum nennst du mich bei einem Namen, der mir nicht gehört?
Du hast recht, Sadhana, er gehört dir nicht, richtiger nicht mehr. Aber siehe, er soll dir wieder gehören. Mit meinem Blutkreuz legte ich den Grund dazu. Erkenne, Nur die Gottheit trug im eigenen Sein den eigenen Namen. Dagegen gab sich kein noch so höchster und vollkommenster Engel jeden Namen selbst, weil alle erst im Gotteslichte Kindlein waren und zu dem herangebildet wurden, was sie heute sind. Legt sich jemand einen anderen Namen zu als jenen, den er bei seiner geistigen und sogar auch irdischen Geburt erhalten hat, so ist dieser niemals der Zurechtbestehende. Nicht anders verhält es sich mit dir, Luzifer. Luzifer war dein Name nie und nimmer. Ur hatte dich nicht so genannt. Soll ich dich nicht bei deinem wahren Namen rufen?
Luzifer lenkt ein.
Was ist ein Name? Schall und Rauch. Ich heiße nicht, ich bin Luzifer.
Niemand hätte stolzer sprechen können als der oberste Dämon.
O armes, verirrtes Kind, wie kannst du nur so töricht sprechen?
Aus Jesu Augen strahlt unsägliches Mitleid.
Doch nun rede, Sadana. Ich kann nicht mehr Zeit schenken, als mein Opfer zur Erkenntnis dir gewähren darf.
Ich will dich nicht berauben,
spricht Luzifer. Seine Stimme ist merkwürdig ruhig. Kommt das aus einem vagen Schritt zur Umkehr? Ist es Taktik? Die Engelsfürsten sehen klar. Jesus möchte an das Gute glauben. Luzifer deutet über das Sonnenland mit weiter Handbewegung.
Sieh die Sonne und erkenne, was aus ihr zu machen ist. Du hast eine große Kraft. Oh, ich weiß, ich verschließe mich nicht dem Wissen, obwohl ich nicht verstehe, dass du mit solcher Macht dem Schmachtod nicht entrinnen konntest. Nun, das ist deine Angelegenheit. Geht mich nichts an. Ich habe damit nichts zu tun.
Der Trotz in den Worten ist so groß, dass selbst Jesus davor zurückschreckt.
Ich will dir mein Angebot machen,
spricht Luzifer nach kurzer Pause weiter.
Dein sei die Sonne mit allem, was darauf, darüber und darunter ist, mit allen Menschen, die ich hier schicke. Und ich sende sie dir alle, ohne Ausnahme, sobald sie ihren jämmerlichen, stinkenden, erbärmlichen Leib verlassen haben. Du kannst mit ihnen machen, was du willst, und bist dein eigener Herr. Ich kümmere mich um nichts. Ein reiches Betätigungsfeld. Und hier sollen Kaiphas, Herodes und Pilatus dir begegnen. Dann vergelte ihnen, was sie dir Böses angetan. Die Mörder sind in deiner Hand. Hast du nicht auch gern gepredigt, den Menschenwürmern beigestanden, obwohl nicht einer so viel Wert besitzt, dass du dich nach ihnen auch nur hättest umsehen brauchen? Stattdessen bist du ihnen nachgelaufen. Genügt dir diese Arbeitsstätte nicht? Oh, ich habe anderen Reichtum. Komm, folge mir.
Luzifer führt. Die Hülsenglobe tut sich auf und an allen Ecken wühlen seine Wesen. Danach kehren sie zu jener Sonne zurück, die Jesum angeboten wurde. Als sie ihre früheren Plätze eingenommen haben, fragt Luzifer:
Nun, was sagst du jetzt zum Linsengericht? Zeige mir den Teller, auf dem es aufzuhaufen wäre.
Sadana, deine Linsensuppe ist in deinen Augen groß. Wie klein sie wirklich ist und wie gering, sollen Raphael und Michael dir nachher zeigen. Zuerst will ich mich mit dem Angebot befassen. Es lockt mich, alle Menschenseelen um mich zu versammeln, meine Liebe ihnen zu lehren, die sie wenig kennen, obwohl sie viel von Liebe reden. Wer kennt das hochgelobte Wesen, seine siebenfache Strahlung, in den vier Lebensströmen festgefügt und einheitlich geschlossen? Wer erforschte jeden Grund der Liebe, die an diesem sechsten Schöpfungstage dominiert, dem die Ordnung und die Weisheit Pfeiler sind? Ja, es lockt mich, jeder Seele Gottes Majestät zu zeigen, um die Sehnsucht zu entfesseln, die sie in das Herz des Vaters treiben müsste.
Der Heiland schweigt. Seine Augen wandern in den Raum. Er sieht Scharen kommen, grau, gebückt, zermartert von Sünde und von Schuld. Und sieht sie gesegnet und geschmückt von seiner Hand mit weißen Kleidern, auf den Häuptern Kronen der Erkenntnis, vom Sonnenraum mit Jauchzen und Frohlocken, mit Dank und frohem Eifer ins Reich des Lichtes gehen, frei vom Bann der Finsternis. Das Jubelbild zerstört der dunkle Jäh.
Und? Du nimmst an? Du willst es tun?
Jesus erwacht aus seinem Heilandsbild. Wie horchend blickt er auf. Die Versuchung auf der Erde war ein Nichts von dem, was jetzt geschehen soll. Ernst entgegnet er.
Niemand kauft ein Kleid, ohne nach dem Preis zu fragen, obwohl man es des Öfteren erneuert. Viel weniger kauft ein kluger Mann ein Haus, ohne seinen Preis genau zu prüfen, samt den Bedingungen. Auch prüft er, ob der Kauf ihm Nutzen oder Schaden bringt, ob sich nicht später Fehler zeigen, denen er hernach nicht mehr gewachsen ist, dass ihm das Haus genommen wird und er ohne seine Lieben arm und blöß hinausgetrieben werden kann. Das alles muss man erst bedenken, ehe man die Hand ausstreckt und sagt, gib her, ich will es haben. Der hinterhältige Händler wird dem biederen Käufer schnell die Ware in die ausgestreckten Hände legen und den Preis kassieren. Vor Gericht beteuert er, beim Verkauf war meine Ware gut, sie ist später schlecht geworden. Also, Sadhana, was willst du dafür haben?
So viel wie nichts. Legionen Seelen sind dir überlassen und nur eine einzige will ich dafür als Preis.
Und wer ist die eine Seele?
Du selbst.
Ich? Was willst du mit mir tun?
Nichts. Ich verlange nur, dass du diesen Sonnenraum niemals verlässt, nie andere Wünsche hegst, als die dir geschenkten Seelen nach deinem Bildtraum fortwandern zu lassen, ohne selber dem Verlangen stattzugeben, ihnen noch einmal zu folgen.
Da wäre ich ja dein Gefangener, einen Vasall zu deinen Gnaden.
Das sind harte Worte, sie treffen nicht den Sinn.
Nein.
Jesus' Stimme erhebt sich, ähnlich als er im Tempel eine Geisel schwang, rufend,
mein Haus soll ein Bethaus sein, ihr aber habt eine Mördergrube daraus gemacht. Nein, der Sinn ist hart, die Worte wahr. Sadhana, einstmals standest du als freies Fürstenkind mit Michael, Raphael und den Brüdern im Allerheiligsten vor dem heiligen Herd. Du knietest vor dem Stuhl, den anzubeten, der darauf saß, der dein Schöpfer ist. Ur schenkte seine Gaben dir. Er trieb keinen Handel, er gab aus seines Reichtums Fülle. Du aber, als du viel erhalten hattest, dünktest dich groß genug, dem Vater sich zu widersetzen und zu sagen, was ich besitze, ist mein selbst erworbenes Eigentum. Da wurdest du Gefangener deiner Bosheit und Vasall, nicht aber deines Vaters, sondern Gefangener und Vasall deines Hochmutes und warst geknechtet und geknebelt in der Niedertracht deiner Tücke. Denn wahrlich hätte Ur dich geknechtet und zum Gefangenen gemacht, du hättest diese Zeit nie überdauern können, denn dann mussten die Bedingungen der Schöpfung sich an dir erfüllen. Freilich hätte das die Auflösung des Schöpfungstages zur Folgerung gehabt. Nun ist der Zeitpunkt da, wo du Geschenk und Erbe ganz verschleudert hast. Ur gibt dir nichts von dem, was seine Kinder allesamt besitzen. Ordnung, Wille, Weisheit und Ernst wollten deines Falles Missgeburt, das Linsengericht ausschütten in eine Nacht. Zwangsläufig, aus den Bedingungen heraus, hätte eine vorzeitliche Nacht den ganzen Schöpfungstag bedeckt. Dann wäre dieses Werk aus Urraum und Urzeit ein unnützes gewesen. Doch siehe, da erhob sich die Geduld und sprach, eine kleine Zeit ist mir gegeben, die ich als Same in den Schoß der Liebe pflanzen will, denn es ist der Liebetag. Die Liebe sprach, ich will die von der Geduld mir anvertraute Zeit zu einem Sohn gebären, der im Opferweg das schon Verlorene wiederbringt, und will das Sohnesopfer der Barmherzigkeit zu Füßen legen. Die Erbarmung sprach, ich war schon Krone, als in Urs zeitloser Zeit Werke ohne Zahl entstanden, heilig, hehr und groß. In der viergeteilten Schöpfung, in der das jetzt begonnene Tat-Urjahr im Lichte vorentstand und dessen sechster Tag mit angehaltenem Atem auf die Erfüllung wartet, brachte ich das Kronsiegel allem Sein und Werden. Auch für diesen Tag lag es in meiner Hand. Wohl konnte nicht durch mich allein die Krönung werden, wenn nicht in Ordnung, Wille, Weisheit und im Ernst der Grundstock dazu lag, und wenn nicht Geduld und Liebe die Brücke vom Innern zum Äußern, vom Meister zum Werk, vom Schöpfer zum Geschöpf, vom Anfang zum Ende errichteten. Ebenso wenig wäre Erfüllung geworden, wenn ich, die Barmherzigkeit, nicht über diese Brücke das Ende zum Anfang, das Geschöpf zum Schöpfer, das Werk zum Meister, das Äußere zurück zum Inneren geleitet hätte. Und somit habe ich aus den Grundpfeilern des Liebetages die Krone erst erhoben. Es gilt jetzt, dem Werk das Kronsiegel aufzudrücken, um am Ende auch die Krönung ihm zu bringen. So beschlossen im Rat nach Gottes Ursinn. Da sprachen die vier Ersten, es sei, wir geben der Geduld die Zeit. Ist sie verstrichen, wird es sich zeigen, was mit dem Weltraum zu geschehen hat. Also zeugte die Geduld die Zeit als Samen in den Liebesschoß, und ich ward geboren. Die Barmherzigkeit behielt das Siegel in der Hand, während die Liebe das unaussprechliche Opfer brachte. Einmal, und das ist dir nicht unbekannt, wollte Ur prüfen, ob ein Vaterherz es fertig brächte, den eigenen Sohn zu opfern. Und kein geringerer als Abraham, der zur Erde gegangene Ernstträger, war dem Gebot zu willen, den vielgeliebten Isaak zu opfern. Ur opferte den Sohn, der aus heiliger Gerechtigkeit und Barmherzigkeit hervorgegangen war. Das aber ist Erbarmung, dass Ur mich, den Liebessohn, zu dir jetzt gehen ließ, um dir das Heilige zu offenbaren. Und ich rufe dir nun zu, kehre um, o Sadhana, kehre um! Siehe, noch sind meine Hände rot vom Blut, vom heiligen Lebensquell, der in erster Linie für dich geflossen ist. Das Kreuz aus Hochmut, Schuld und Sünde, von dir allein der Schöpfung aufgebürdet, nahm ich ihr ab und lud es frei auf meine Schultern. Nenne mir aus meinem Erdenleben auch nur eine Sünde, einen Hochmut, mit dem ich einen anderen verfolgt, beleidigt hätte. Du kannst mir nichts aufzeigen. Für wen und für was also hätte ich, o Sadhana, das durch deine Schuld errichtete Kreuz auf mich genommen, wenn nicht für dich, die Urheberin desselben? Solange meine Hände noch vom Opferblut gerötet sind, solange bleibt dir Zeit zur Umkehr. Meine Liebe dient dir heilig. Um meines unerhörten Opfers willen musst du nun erfahren, wie schwer es mir jetzt fällt, vor dir als Menschensohn, als nur Jesus zu stehen. Als ich in der Kreuzvollendung die Worte sterben sprach, es ist vollbracht, befahl ich meinen Geist dem Vater in die Hände. Also wurde ich, der Jesus, wieder eins mit Ur, dem Heiligen selbst. Allein meine geopferte Liebe schrie nach Vergeltung. Was weißt du, Sadhana, vom Sinne göttlicher Vergeltung? Mir, mein erstes verlorenes Kind zurückzubringen, dem geschändeten Vaterhause wieder Ehre anzutun, die große Lichtwunde zu heilen, das ist die einzig wahre, weil heilige Vergeltung. Bei dir vergilt man Gutes mit Bösem und Böses auch nur mit Bösem. In meinem Reich gibt es das nicht, weil dort alles edel, gut und rein, alles nur vollkommen ist. Doch was du der Schöpfung an Bösem angetan, in erster Linie mir, deinem Schöpfer, das will ich dir mit meiner herzlichen Barmherzigkeit vergelten. Ich schlug dein Angebot als Seele aus, denn was du willst, kann mir, dem Menschensohne, nicht verborgen bleiben. Die zur Erde niedergestiegene Liebe wäre für jede Zeit von meinem Reiche abgesondert, das zugrunde gehen muss, fehlte auch nur eine Eigenschaft. Mit dem Verlust der Liebe wäre ich, der ewig Heilige, nicht mehr der höchst vollkommene Ur. der sechste Schöpfungstag verlöre so den Grund, auf dem er herrlich steht. Meinem Opfer konntest du nicht ausweichen. Du wusstest es. Was du vor Himmel und vor Hölle deckst, nämlich die Erschütterung, die dich bei meinem letzten Kreuzeswort befiel, siehe, Sadhana, mir blieb sie nicht verborgen. Du bist aus mir hervorgegangen. Von meinem Köstlichsten legte ich ein Großteil in dein Herz. Du konntest alles zuschütten. Weltenhohe Berge an Schuld, Sünde, Starrsinn, Bosheit, Heimtücke und Niedertracht häuftest du auf meine königlichen Gaben, dass es den Anschein hatte, als sei mein Urteil in dir erstickt. Aber du konntest es nicht töten, und weil dir dieses nicht gelang, darum brachtest du der Welt den bösen Brudermord. Kein war dein Werk. Seitdem ist unaufhaltsam Blut geflossen, ohne dass es dir gelang, das ursächliche Lichterbe in jedem Kinde zu zerstören. Diese Erschütterung war deine erstbewusste Erkenntnis. Du standest hier auf diesem Platz, hast dich nach allen Seiten umgewendet, das zu verwischen, was du sahst, für dich. Es gelang dir nicht. Meine von Nägeln gebrandmarkten Hände griffen in deine Tiefe hinein und holten alles gut ans Licht des Tages. Und sie reckten sich empor zu meinem Thron. So verband ich Himmel und Hölle und zertrümmerte die Kluft, die dein Fall hervorgerufen hat. Da kam ein erstes Schluchzen über dich. Du unterdrücktest es. Aber jene geflüsterten Worte, nun habe ich mich ganz verloren, waren gut. Und nicht nur Trotz beherrschte dich hernach, als du noch einmal deine Heimsehnsucht zerstörtest, nein, es war dabei auch Schulderkenntnis. Da legte die Erbarmung meinen Liebemantel, den Gürtel der Geduld um deinen Schöpfungsteil. Nun liegt es an dir, Sadhana, aus der Schulderkenntnis zum Schuldbekenntnis zu gelangen, den harten Panzer deines Trotzes abzulegen und dich von mir einhüllen zu lassen, deine Augen dem Kreuzmahnmal nicht zu verschließen, sondern sprich, ich habe gesündigt vor dir, o Vater, im Himmel und auf Erden. Ich bin fürder nicht wert, dein Kind zu heißen. Tust du solches, Sadhana, wird es dir gehen wie dem Sohn im Gleichnis. Mit Freuden wirst du dereinst heimgeführt. Nun aber bedarfst du erst noch einer Schau. Michael und Raphael, führt mein verlorenes Kind und zeigt ihm eure Herrlichkeit. Es wird genügen, dass es seinen Fall gerecht erkennt. Meine anderen Himmelsfürsten werden mir indessen dienen.
Alsbald stehen die Beauftragten neben Luzifer und im Augenblick sind sie dem Sonnenraum enteilt. Luzifer steht wieder vor dem Herrn. Jesus wartet, bis er redet. Es muss ihm Zeit gelassen werden, denn sein Inneres hat eine ungeheure Veränderung erfahren. Er setzt sich auf den Stein, das Haupt tief geneigt. Endlich blickt er auf. Welch Feuer brennt in seinen dunklen Augen. Eine Flamme frisst die andere. Trotz gegen Einsicht, Hass gegen Liebe, Hochmut gegen Grauen. Kurz, es kämpft die Hölle gegen einen Himmel, in dem nun arm gewordenen Kind. Grenzenlose Qual klingt auf, als es halb von Jesus abgewendet spricht.
Es wäre besser gewesen, du hättest mich nicht sehen lassen, was deine Diener mir enthüllten. Ist das auch Barmherzigkeit mir, der ich in eine Brandung fiel, aus der es mit eigener Kraft kein Entkommen gibt, wohl einen Rettungsring zuzuwerfen, doch die Leine nicht anzuziehen, so dass ich zwar nicht untergehe, da auch nicht ans andere Ufer komme, weder an das Alte noch an das Neue. Warum tatest du mir das?
Raphael deutet auf das Kreuz und fragt:
Warum hast du das dem Herrn getan? Ja, der Allerhöchste musste dich den Strudel fühlen lassen, der dein bisheriges Leben war. siehe, was du ihm, der Schöpfung und dir selbst nun schuldest. Unterdrücke die Erkenntnis nicht, dass du ohne Gottes Rettungsring verloren bist, sondern stelle dich nun unter Christi Kreuz. Strecke deine Hände hoch zu dem, der für dich an diesem Marterholz sein heiliges Leben opferte. Tust du das, so wird er dich ans rechte Ufer bald hinüberziehen. Dann bist du erlöst, bist frei von aller Schuld und findest einst den Heimweg in dein Vaterhaus. Dann spürst du die barmherzige Liebe, die auch dich gleich einem verirrten Schäflein aus der Todesnot, aus der Nacht und dem Grauen rettet und heimträgt auf starken, treuen Hirtenarmen. Erkenne diese Liebe, Luzifer, nimm sie getrost für dich in Anspruch. Sie wartet nur darauf, dass du sie begehrst.
Leuchtend in seinem Licht steht der Fürst der Liebe vor dem Gefallenen. Luzifer spürt den Kontrast. Einmal schaut er auf in das überstrahlte, freundliche Gesicht, senkt jedoch schnell seinen Blick zu Boden und sagt:
Die Erkenntnis kommt zu spät. An welches Ufer wollte er?
Dabei deutet er auf Jesus.
Mich auch ziehen. Herr meines Reiches kann ich nicht mehr sein, nachdem ich sah, was euer Eigentum geworden ist. Und das Blut, oh, nun lässt es meine Seele nicht mehr los. Aber an das Ufer, wo ihr steht, kann ich noch viel weniger. Ich bin nicht der Eure, werde es nie sein. Ihr habt mir alle Sinn für mich grauenvoller Deutlichkeit enthüllt, was im sechsten Schöpfungstag geschah. Nun würde ich mich an den Grenzen meiner selbstgeschaffenen Linsensuppe immer stoßen und an diesem Höllenleben ganz zugrunde gehen. Es wird wohl Äonenzeiten dauern, bis ich mich an meiner Schuld so lange abgerieben habe, bis nichts mehr von mir übrig bleibt.
Warum willst du nicht an jenes Ufer, an dem das Licht dir leuchtet, wo die Liebe deiner harrt?
Dorthin.
Für einen Augenblick sieht Luzifer zu Jesus hin.
Wie kannst du mir solch untragbare Qual aufbürden? Ist nicht genug, dass ich an der Erkenntnis Ewigkeiten schleppen muss? Was nützt mich dieses Ufer, wenn ich seines Segens nicht teilhaftig werden kann? Das Licht jagt mich von einem zum anderen Ende, dass sich das Wort an mir erfüllt. Unstet und flüchtig sollst du sein. Nein, dorthin darf ich nicht.
Es wird dich niemand jagen.
Möglich, dann tut es eben meine Schuld, was dasselbe ist. Besser ist für uns, wir gehen auseinander und jeder kehrt dahin zurück, wo er kam. Die Kluft ist nicht zu überbrücken.
Traurig schaut der liebe Engel auf das arme Kind herab. Sein Herz brennt im Leid, weil die Seele nicht die Hilfe spürt, noch sehen will. Aber er kann nicht mehr helfen, als bisher geschah. Auch die Liebe darf nicht zwingen. Sie kann nur als Licht in dunkler Nacht dem verirrten Wanderer vorangehen. Sie darf nur locken und rufen. Wer ihr folgt, ist ewiglich gerettet. Wie auf der einen Seite die Liebe das heilige Hochziel zeigt, so muss andererseits der Wille nun erwachen, das Licht erkennen und dem Lockruf folgen. Ist aber Luzifer schon so weit, seinen Willen diesem Ziel zu beugen? Michael begibt sich zu ihm hin, neigt sich nieder, und die schwertgewohnte Hand liegt lind auf seiner Schulter. Er spricht:
Luzifer, du bist ja schon am Weg der Unkehr angekommen. Wir sehen es besser als du selbst. Lass mich dir helfen. Bin ich auch des Willens Träger, so habe ich des höchsten Liebe doch in mir. Wenn du meinst, der Liebeteil in mir sei klein, so irrst du sehr. So stark ist er, dass ich damit nicht nur deine ganze Hölle selig machen kann, sondern auch noch alle Engel bis ans Ende dieses Schöpfungstages auf das Höchste zu beglücken wüsste. Genauso verhält es sich bei meinen Brüdern. Was jedoch der Einzelne besitzt, das, Luzifer, hatte Ur in siebenfachem Reichtum einst in deine Hände, in dein Herz gelegt. Wäre dies nicht wert, es wieder in Besitz zu nehmen?
Michaels eindringliche Worte sind mit Kraft erfüllt, wie nur der Willeträger sprechen kann. Trotzdem sind sie durchströmt von einem Liebefeuer, dem sich Luzifer, durch Raphael zuvor im Innern aufgewühlt, nicht mehr erwehren kann. Noch kämpfen in ihm seine finstern Mächte. Allein die elementare Gewalt haben sie schon eingebüßt. Er wendet sich nicht um, als er entgegnet:
Du sagst, ich sei am Weg der Umkehr angelangt. Ich spüre davon nichts. Und kann ich auch. Was nützt mich denn die Einsicht, selbst wenn ich in deinem Sinne mich jetzt wenden würde? Siehe meine Scharen, was soll aus ihnen werden? Wir sind auf ewig die Verdammten. Was ich einst besaß, niemals wird es wieder mein. Es hilft mir nichts, den Wert des Reichtums einzusehen. Vergeblich streckte ich die Hände bis ans Ende meiner Tage danach aus.
Michael entgegnet:
Luzifer, es kostet dich nur eines, den Entschluss des Willens, die 4 Schritte zu vollbringen, die dich vom Herrn des Himmels trennen.
Meinst du, dass ich das tun muss?
Schwer ist zu sagen, was die Frage an Widerstreit zum Ausdruck bringt. Sie ist in voller Ungewissheit über den Verlauf des Schöpfungskampfes aufgestiegen. Die wachsende Heimsehnsucht wird unterdrückt. Im Widersinne stehen Trotz, Scham und bittere Erkenntnis. Des Engels Mitleid senkt sich heilend auf die arme Seele. Michael sagt leise:
Du musst nicht, Luzifer. Du sollst aus dir. Du kannst aus der Erkenntnis, darfst aus dem heiligen Blut und Sühneopfer.
Danach herrscht ein schweres Schweigen zwischen Licht und Finsternis. Noch stehen die Engelsfürsten wartend, ihre Hände auf den Schultern Luzifers. Der allheilige Ur sitzt der Gruppe gegenüber, seine Augen unverwandt auf das ihm teuerste Kind gerichtet. Er wartet auch als Vater der Barmherzigkeit. Jetzt, wo der Entscheid zwischen freigewollter Umkehr und der Auflösung des Schöpfungstages angebrochen ist, ist er nicht mehr nur der Menschensohn. Er kann es nicht mehr sein, weil nicht so allein zu lenken ist, dass entweder, und zwar durch den Lockruf, die Erkenntnis zur Totalen wird, aus der allein einmal die Heimführung geschieht, oder dass die Eigenschaften der Gott- und Vaterherzenskammern die Verwahrung heiliger Unantastbarkeit den Schöpfer- und Priestereigenschaften überlassen, um dem gebrachten Opfer die Genugtuung zu bieten. Darum muss nun Luzifer der Gottheit gegenüberstehen. Nicht im vollen Umfang ist er sich dessen bewusst, doch empfindet er vernunftgemäß, dass kein Ausweg ihm verbleibt. Er hat im Schöpfungsschachspiel alle Figuren verloren. Nur selbst steht er als schwarze Königin dem vollzähligen Partner gegenüber. Da fragt er Michael:
Wie willst du mir beweisen, dass ich dem Strudel durch soll, kann und darf entrissen werde und jenes Ufer erreiche, an dem der Retter steht? Du kannst es nicht. Ich sehe meine maßlose Versündigung jetzt ein. Aber diese Einsicht gebietet mir gerade: Hände weg! Du hast dich jedes Rechts begeben, auch nur die Augen dahin aufzuheben, wohin nach dem...
Er zögert, nur schwer ringt sich das Weitere über seine Lippen.
Dem Wort, der arme Lazarus emporgehoben wurde. Soll ich aber ewiglich ein Zwitter sein, nicht eurem, auch nicht meinem Reiche angehörend? Zwischen Grenzen stehen bedeutet fortgesetzte Heimatlosigkeit. Allein zu euch hinüber kann und darf ich nicht.
Raphael lächelt gütig und spricht:
Du darfst und kannst. Die Brücke zwischen Licht und Finsternis hat das Kreuz von Golgatha geschlagen.
Das mag wohl sein für alle, die zu mir gehören, da sie die Verführten sind, und sobald sie zur Erkenntnis kommen. Ich aber war niemals ein Verführter, sondern ursächlich der Verführende, also kann es für mich keine Brücke geben. Die Kluft besteht. Wie und wann auch sollte ich hinüberkommen?
Das sagt am besten dir der Retter selbst,
entgegnet Michael.
Frage ihn.
Ich ihn fragen?
Verzweifelt lacht Luzifer auf.
Da könnte ich mich selber in ein pures Nichts verwandeln, so mir das nur möglich wäre. Aber du hast recht. Da ich weder an das eine Ufer kommen kann, noch das alte wieder haben will, ist es das Beste. Ich befolge deinen Rat. Dann werde ich vernichtet.
Sagt Raphael.
Geh und hole dir die Antwort. Doch wisse, das Kreuz richtet das Vernichtete zu neuem Leben auf.
Luzifer denkt lange nach. Er zögert. Die Lichtverbindung ist ihm noch verborgen. Das Band zu seinem abtrünnigen Ich zerrissen. Auch fehlt ihm noch die volle Einsicht über sein Urs Heiligkeit getanes Unrecht, ohne die bedingungslose Unterwerfung unmöglich ist. Doch trägt nun seine Seele an der Schöpfungslast genauso schwer wie das Lamm Gottes am Erlösungskreuz. Aber welch ein Unterschied zwischen beiden Lasten und den Trägern. Hier der freie Opferwille und die daraus geborene Freudigkeit, das Leben für die Freunde herzugeben. Dort hingegen niederdrückende Angst, keinen Ausweg mehr zu haben, keinen Ausblick auf Erfolg, belastet vom Gefühle des Verlorenseins. Es drängt und stößt in Luzifer. Gern täte er, wie die Lichtfürsten ihm raten, doch ist seine Furcht vor dem Herrn sehr groß, und entsetzlich ist sein Grauen vor dem Augenblick der Vernichtung und der Art derselben. Und davon ist er überzeugt. Er hört auf zu sein, wenn er den ersten Schritt zum Kreuzbezwinger wagt. Da tönen seltsam ernste, liebevolle Worte an sein Ohr. Sie sind mächtig, wie einst Jerichos Posaunen. Heute wollen sie Mauern und Bollwerke der Finsternis zertrümmern. Verzweifelt und entsetzt lauscht Luzifer der Macht. Voll Bangnis zittert seine Seele. Darunter aber flackert nun erstmals ein zages Flämmchen. Ur spricht.
Aus ewigem Sein, des Anfangs und Ende niemand kennt, sind meine Gedanken gekommen. Sie wurden Form. Obgleich ich ihnen ein bewusstes Leben schenkte, dass sie mich sahen, waren, sind und werden sie in mir, dem unaufhörlichen Licht- und Lebensspender, immer da verbleiben. Wohin auch will ein Kind Gedanke fliehen? Wo verstecken, dass er ferne von mir sei? Dann müsste es zwei Götter geben. Ist nun außerhalb meines Wesens kein Gedanke, weil also in der Ordnung festgesetzt, so kann es demzufolge niemals ein von mir ewig losgetrenntes Dasein geben. Folglich gibt es kein Verdammen, keinen Tod, weil ich mich selber, auch den kleinsten Teil nicht, einem Tode oder ewiger Vernichtung unterwerfen kann. Kam alles Leben nur aus mir, muss es auch alle Zeit mit mir verbunden bleiben. Jetzt nenne ich dich, Geist der Finsternis, noch einmal Luzifer, den Abtrünnigen, den betrogenen Betrüger. Du warst der erste Lebensformgedanke, der meiner Schöpfermacht entsprang. Ohne diesen Ursprung konntest du aus deiner veräußerten Macht das Scheinreich nie aufbauen. Ja, veräußert hast du jenen Machtanteil, den ich dir gab. Das Heil und meinen Reichtum warfst du von dir. Es wurde durch dich Schmutz, ein Schandmal meinem schöpferischen und priesterlichen Gewand, ein Hohnfleck meinem göttlichen und väterlichen Herzanteil. Glaubst du, dass ich die Beschmutzung und Verhöhnung meines urheiligen Ichs als bleibende Schmach geduldet hätte? Ohne nicht meine volle Autorität einzusetzen und zu tilgen? Ein Kaufmann kann eine unbezahlte Schuld in seinem Buche streichen, allein die Schuld ist damit nicht beglichen und man sieht den schwarzen Strich. Und ein Weib kann einen Flicken auf sein zerrissenes Gewand aufnähen, so hat es wohl das Loch beseitigt. Doch bleibt das Kleid geflickt. Wie könnte aber ich im Lichte deine Schuld dadurch zudecken, sagend, seht, mein Reich ist wieder vollkommen, indem ich dich auf ewig von mir stoße? Bleibe dann nicht dennoch deine Schuld und Schande sichtbar wie der Strich im Kaufmannsbuche, wie der Flicken auf dem Weiberrock? O unmöglich, äonenmal unmöglich, schaue ich dem Erzbetrüger zu. Ich setzte meine Diener ein. Ihre Willigkeit und Kindesliebe brachte ungeheure Opfer. Und es wäre ihnen auch gelungen, deine Schulden einzutreiben und die Schmach zu sühnen, doch das Endziel zu erreichen, benötigte es mehr als zweier Ewigkeiten. Ihre geheiligten Seelen wären müde geworden, denn die Finsternis ist ein unersättlicher Moloch, der alle Opfer gierig frisst. Sollte ich also auch noch zusehen, wie meine Getreuen sich aufopfern und ihr Lichterbe im gerechten Kampf verlieren? Und das alles nur um dich, Luzifer? Nein, nicht nur wollte ich mein Werk in ungeschmälerter Macht und ungetrübter Herrlichkeit erhalten, sondern der fortdauernde Dienst der getreuen Kinderschar bedürfte einer Hilfe, und zwar eines einmaligen Eingriffs, weil ich auch nur ein Gott bin. Es musste eine das allumfassende Hilfe sein, indem ich selbst zum Horte meines Reiches ein Schutz den meinen wurde, im zweiten Sinne aber auch dem Abtrünnigen. Ihm musste ich helfen, dass er in seinem Falle, so groß dieser auch war, kein Gestürzter blieb. Ich bereitete mir den Weg, der meine Heiligkeit unangetastet ließ, auf dem ich ein Opfer brachte, durch den das Opfer meinen vorbehaltenen Bedingungen und dem Gesetz des freien Willens das Recht gleich anteilig gab und wieder mein Reich vollkommen machte, dass mein Universumsbuch ohne Schuldtitel blieb. Das waren vier gewaltige Bestrebungen, die durch eine einzige Erlösungstat zu erfüllen waren. Glaubst du, dass ein solches Erlösungswerk mit einem Kompromiss zu schließen war? Mit einer Einschränkung? O du Geisterfinsternis, das sei dir gesagt, es gab keinen Kompromiss, etwa in der Form, wenn ich jetzt nicht alles erreiche, was dein Vergehen sühnt, so kann es ja bei meiner vorgesehenen Wiederkunft geschehen. Was sind denn auch vor mir die Zeiten dieser Erde? Eine Einschränkung des Erfolgs konnte ich meiner Tat niemals auferlegen. Etwa dahingehend eine allmähliche Erkenntnis meines Gegners brächte auch das Ziel. Am wenigsten durfte mein Werk irgendeine Lücke haben. Oder wähnst du, es sei angängig, durch pure Schöpfermacht den Gegenpol für immer auszulöschen und das in einer Art von ewiger Verdammnis? Das alles war ebenso unmöglich wie unmöglich ein jäher Abbruch unserer nunmehrigen Auseinandersetzung ist. Einmal kämpfte Michael für mich und mein Werk. Heute stehe ich persönlich als oberster Streiter dir gegenüber. Ich trage kein Schwert, kein sichtbares, noch unsichtbares Zeichen meiner heiligen Urwesenheit. Dennoch trat ich meinem Feinde nicht ohne Waffe gegenüber. Schaue auf und sieh.
Luzifer gehorcht, bezwungen durch das Wort. Da streckt Jesus die durchbohrten Hände aus. Er öffnet sein Gewand und zeigt den Speerstich in der Seite. Er deutet auf die Wundmale der Füße und der Stirn und sagt mit tiefheiligem Ernst: